Er hat ja eine lange Pause. Wir haben ja gesehen, wie der Philipperbrief ein außergewöhnlicher Brief ist, weil der Philipperbrief an und für sich in einer Situation geschrieben ist, wo eine Gemeinde entstanden ist, in einer sogenannten Kolonie der Römer. Und das war jetzt nicht so wie Korinth, ein Pfuhl der Sünde, obwohl dort auch massiv die Sünde da war. Aber es war eine Stadt mit Zucht und Ordnung, weil es eben eine römische Kolonie war. Und der Philipperbrief hat außergewöhnliche Botschaft, das haben wir ja gesehen. Wir haben jetzt auch in Kapitel 2 gesehen, wie Paulus dann zu der Praxis übergeht, nachdem er die großen Grundsätze dargelegt hat, wie er hier auch zeigt in Vers 1, eben diese Ermahnung im Sinne von seelsorgerlich ermahnen, von Zuspruch in Christus, dieser Zuspruch der Liebe, diese Gemeinschaft des Heiligen Geistes, die dann auch ein bestimmtes Verhalten wirkt, dieses herzliche Erbarmen der Gläubigen untereinander. Und jetzt sagt er in Vers 2, das ist unser heutiger entscheidender Punkt, so macht meine Freude völlig, indem ihr eines Sinnes seid, gleiche Liebe habt, einmütig auf das eine bedacht seid. Ich möchte erster Punkt herausgreifen, wo er sagt, das, was Paulus zu vollständiger Freude verhelfen würde, wäre, wenn die Gemeinde eines Sinnes wäre. Das muss man sich vorstellen, wenn die Christenheit eines Sinnes wäre. Oder gar die Gemeinde untereinander eines Sinnes. Was jetzt wichtig ist, das Wort, das hier steht, ist nicht das Wort, das normalerweise mit Gesinnung wiedergegeben wird, das Nous, sondern das ist ein Tätigkeitswort, das heißt Phroneo. Und das hat ganz massiv mit dem Denken zu tun. Und es ist auch hier mit sicherer Absicht von Gott in der Inspiration ein Tätigkeitswort gewählt worden. Weil hier geht es nicht nur um die Gesinnung, um eine Einstellung, sondern hier geht es darum, dass man ein Verhalten an den Tag legt, das geistliche Hintergründe hat. Also das Wort bedeutet meinen, das ist schon mal das, wie man etwas sieht, dann urteilen, ein geistliches Urteil, denken, der ganze geistliche Denkprozess, den Sinn richten auf, bedenken, gesinnt sein. Also Gesinnung ist schon drin, aber wichtiger ist das Denken, wie man überhaupt denkt. Ein anderes Lexikon sagt dann, geh mal bei Sinnen sein, ich sage es jetzt mal in meiner Worte, das kommt nachher auch noch, vernünftig sein, denken, Einsicht haben, ich sage mal so, geistlich normal sein. Das ist hier gemeint. Paulus sagt, die Philipper 1 ab 9, ja, dass ihr erkennt, worauf es ankommt. Das heißt, was ist geistlich normal? Mich hat noch mal ein Bruder gefragt, nachdem er mir gesagt hatte, der Heilige Geist macht immer normal, was ist normal? Und das genau ist hier heute das Thema. Das heißt, geistliche Normalität, geistliche Urteilsfähigkeit, ein geistliches Denken, das genau dem entspricht, wie Gott es will. Das heißt, hier weder linksextrem noch rechtsextrem, sondern normal. Wenn man jetzt die Christenheit anguckt, die eine Gläubige sagen, normal ist, wenn du genauso denkst wie ich. Das ist in der Regel, und dann kommen diese Vorschriften, die der eigenen Seele entsprechen, die biblisch oft nicht haltbar sind. Oder was mich immer gewundert hat, die Frucht des Heiligen Geistes ist ja in Galater 5, 22 aufgeschrieben. Und der letzte Punkt, das ist das i-Tüpfchen, also die Quintessenz, sagt er, Selbstbeherrschung in Grataia. Man hat mit Keuschheit übersetzt, das ist gewagt. Es ist Selbstbeherrschung. Und nur ein Beispiel, wenn man jetzt geistlich normal denkt und die Bibel kennt, man kennt auch die Bibel, 1. Mose 49, 1. Samuel 4, die ganze Bibelstelle, Jesaja 28, dann ist für einen normal denkenden Mensch ausgeschlossen, dass wenn der Heilige Geist wirkt, dass ein Mensch die Kontrolle verliert, dass die Leute rückwärts umstürzen. Völliger Unsinn. Das Bibel ist völlig daneben. Wenn du normal denkst, Und das ist jetzt das, was der Text meint. Wenn du normal denkst, siehst du auf den ersten Blick, ist falsch. Das heißt, dieses Phroneo, dieses Denken meint, ich weiß, was ist geistlich normal. auf was kommt es an? Wisst ihr, es ist vielleicht sogar mit der zentralste Punkt und vielleicht auch mit der Grund, warum die Gemeinde in sich zerstritten sind, warum die Christenheit in sich zerstritten ist, weil genau das nicht geschieht. Aber wir möchten dieses Wort jetzt von der Bibel her einfach untersuchen, um festzustellen, was meint Paulus? Was ist gemeint im Philipper 2, Vers 2, wenn er sagt, er will, dass wir praktisch gleich, ich sage es jetzt schon übersetzt, gleich denken, gleiche Einstellung haben, gleiche Ziele, gleiche Vorstellungen, gleiche Verwirklichungen. Wisst ihr, ich komme auf viele Konferenzen, ich komme viel rum, auch in Deutschland. Bei mir ist so, wenn du irgendwo hinkommst und kommst nach 4, 5, 6, 7 Jahren, irgendwann sagen die Brüder, diese Gruppe kommt nicht mehr, dieser Bruder kommt nicht mehr, jener kommt nicht mehr. Und da fragst du, warum? Und dann stellst du fest, der eine glaubt, dass die Entrückung bei Offenbarung 4 ist, der andere glaubt, dass die Entrückung bei Offenbarung 19 erst am hintersten Ende der Offenbarung ist und der dritte sagt, die Entrückung ist bei Offenbarung 11, ab Vers 15. Und dann siehst du, das sind Dinge und da trennen sich Gläubige. Ich sage, Entschuldigung, ist das normal? Es ist geistlich nicht normal. Es ist nicht normal, dass man sich wegen bestimmter Dinge trennt, wo die Bibel keine Gewichtung hat. Aber jetzt, um zu sehen, was hier gemeint ist, müssen wir es untersuchen. Matthäus 16, 23. Wichtiger Punkt. Schon der Einstieg ist immer zentral. Das ist ja die berühmte Begegnbarkeit, wo der Herr Jesus seine Leiden ankündigt, dass er dann getötet werden wird, am dritten Tag auferstehen muss. Das war ja die Bedingung für die Erlösung. Wenn der Herr Jesus nicht gestorben wäre, er, der selber keine Sünde hatte, er, der Mensch und Gott in einer Person war, wenn er nicht gestorben wäre, wäre niemand erlöst. Er musste sterben, er musste ins Totenreich, er musste auferstehen. Es war zwingend. Wisst ihr? Und jetzt kommen wir zum Denken. Jetzt kommt Petrus, der mit dem Herr Jesus menschlich sehr stark verbunden war, der mit ihm 3 Jahre an vorderster Front gekämpft hat, der seine Existenz, er war ja ein Unternehmer, ein Fischereifabrikant, kann man sagen. Er musste seine Existenz aufgeben, er musste alles dem Herr Jesus zu Füßen legen, hat es mit Freuden getan, hat mit ihm gekämpft. Jetzt sagt der Jesus plötzlich, ich muss sterben, ich muss tot sein. Und jetzt setzt bei Petrus etwas ein, ich sage es jetzt einmal vorsichtig, jetzt kommt ein Phroneo, ein Denken, das völlig falsch ist. Jetzt sagt nämlich Petrus zu mir Jesus, das widerfahre dir nur nicht, er will es nicht, ist menschlich gedacht. Jetzt sagt der Jesus etwas und das ist heftig. Er aber wandte sich um, sprach zu Petrus, weiche von mir, Satan. Du bist mir ein Ärgernis. Denn du denkst, und jetzt kommen wir zum zentralen Punkt, und da steht Phroneis. Zweite Person hat hinter EIS. Das heißt, du denkst. Du denkst nicht göttlich, sondern menschlich. Und jetzt sieht man etwas, wie die menschliche Meinung, das ist auch Jakobus 3, irdisch, seelisch, dämonisch, wie die menschliche Meinung, die noch so gut sein kann, eventuell vom Teufel missbraucht werden kann. Jetzt kommen wir schon zum zentralen Punkt. Es zählt nur, was Gott selber über eine Sache denkt. Und jetzt muss ich in der Bibel einfach untersuchen, das ist auch der Grund, warum die Schrift entscheidend ist, was die Leute sagen. Wisst ihr, das spielt keine Rolle. Ich habe Leute kennengelernt, das waren die Edelsten, die Frömmsten, die besten Leute. Die lagen völlig daneben. Das sagt nichts. Wenn jemand edel, gut ist, wenn er aber menschlich hingegeben ist. Ich kenne einen Mann, der hat sein ganzes Vermögen geopfert, und das war nicht klein, hat zum Herrn auf den Altar gelegt, ist einer der größten Irrlehrer, die rumlaufen. Das sagt überhaupt nichts. Sondern die Frage ist, wie beim Petrus. Es war doch verständlich, dass Petrus gedacht hat, der Herr Jesus wollen wir behalten, der soll nicht sterben. Er hat nicht begriffen, dass der Jesus sterben musste. Er hat das Geistliche nicht begriffen. Und das, was hier in dem Philipperbrief der Zentralpunkt ist. Das ist das, dass Paulus praktisch sagt, er wollte, dass ein einziger Sinn, eine einzige Denkweise vorherrscht, nämlich die biblische, und die bei allen. Da gibt es auch keinen Streit. Das heißt, wenn alle alles gleich beurteilen, ich sage ausdrücklich beurteilen, alle gleich beurteilen, was ist normal, was ist richtig, was ist geistlich, dann gibt es kein Problem. Aber er zeigt hier, es kann sogar menschlich hervorragend aussehen und kann vom Teufel sein. War hier bei Petrus. Also wir merken jetzt etwas, wir gehen jetzt in ein sehr heikles Gebiet bei diesem Bibelstudium. Wir kommen jetzt in Bereiche, wo es, sagen wir mal, gefährlich wird. Apostelgeschichte 28, 22. Das ist ja die Geschichte von Paulus, wie er dann in Rom ist, sich mit den Juden auseinandersetzt. Und dann sagen sie, wir wollen aber gerne von dir hören, was du für Ansichten hast. Denn von dieser Sekte ist uns bekannt, dass er überall widersprochen wird. Ansichten. Wisst ihr, Ansichten ist, um was geht es? Entschuldigung, darf ich mal ganz dumm fragen. Geht es beim Evangelium darum, ich lüge nicht, ich stehle nicht, ich habe einmal Vergebung der Sünde und jetzt lebe ich stur nach bestimmten Regeln. Ist das Evangelium? So wird es immer gesagt. Und dann wird es so weitergegeben. Beispiel. Ich erzähle das immer, weil es mir so wichtig ist. Jetzt machen wir einfach ein Beispiel. Ich habe mit irgendjemand Streit und werde wütend und vergesse mich. Bei meinem Charakter könnte es passieren. Und ich beleidige den vielleicht, ohne es zu wollen. Ich bin einfach wütend. Daheim kriege ich schlechtes Gewissen. Oh, hat es sein müssen. Gell, dann schämst du dich ja, verkriechst dich fast im Mausloch. Dann gehe ich ins Telefon. Sag du, Entschuldigung, ich bin vorher einfach ausgerastet. Ich habe es nicht so gemeint, das ist einfach mein Charakter. Ich bitte um Entschuldigung. Das ist jetzt menschlich gedacht. Ist es okay? Nein, völlig falsch. Das Fälscheste, was es überhaupt gibt. Gegen wen besteht denn die Sünde? Gegen Gott oder gegen den Menschen? Der erste Schritt muss sein, ich gehe zu Gott und sage, Herr, vergib mir, was ich getan habe, reinige mich mit dem Blut Jesu. Und dann erst gehe ich zum Menschen. Das, was ich gemacht habe, ist mosaisches Gesetz, das ist falsche Denkweise. Das ist Phroneo ihrer falschen Weise. Das heißt, ich sage, nicht Gott ist das Problem, sondern Mensch. Ich habe nicht gegen Gott gesündigt, sondern gegen den Mensch. Jede Sünde geht immer zuerst gegen Gott und dann gegen den Mensch. Das ist ein typisches Beispiel, wie man falsch denken kann. Und dann kommt man in eine Religiosität rein, die vom Teufel ist. Und dann geht der Teufel hin und macht alles so, dass du Gott gar nicht brauchst. Dass Gott nur ein Zuschauer von fern ist. Er hat einmal Regeln gegeben. Und diese Regeln sind natürlich wichtig. Jetzt habe ich gegen die Regeln verstoßen. Und diese falsche teuflische Denkweise, das heißt, wenn ich sündige und gegen die Regeln verstoße bezüglich einem Menschen, dann im Endeffekt habe ich mich an dem Menschen zuerst versündigt. Das ist falsch. Ich habe mich zuerst immer an Gott versündigt und dann an Menschen. Das ist genau das Gleiche wie 2. Korinther 8, 5. Sie gaben sich hin, zuerst dem Herrn und dann den Menschen. Und das ist der entscheidende Punkt. Ich muss gucken, was lehrt die Bibel? Die Bibel lehrt immer zuerst, dass ich mit Gott in Ordnung sein muss. Wenn dann Gott sagt, jetzt entschuldige dich, dann entschuldige ich mich. Dann gehe ich hin. Aber ich lösche doch die Sünde nicht aus, indem ich hingehe und mich entschuldige. Das wäre mosaisches Gesetz. Ich versuche durch Werke eine Sünde wieder gut zu machen. Geht nicht. Eine Sünde steht vor Gott, ist zwischen mir und Gott. Die muss weg durch Jesu Blut. Wisst ihr, das ist normales Denken. Das heißt, so wie es hier geschrieben steht, was habe ich für Ansichten über diese Dinge? Gell, und Römer 8, 5 geht dann weiter. Die Bibel beschreibt das Wort und auch diese ganze Thematik in vielen Einzelheiten. Sie sagt dann, denn diejenigen, die gemäß der Wesensart des Fleisches sind, trachten nach dem, was dem Fleisch entspricht. Das ist der natürliche Mensch. Diejenigen aber, die gemäß der Wesensart des Geistes sind, das ist der Wiedergeborene, die trachten nach dem, was dem Geist entspricht. Jetzt kommt ein ganz entscheidender Punkt. Ich trachte danach, was Gott als normal in der Bibel zeigt und schreibt. Ich gehe nicht nach meinen religiösen Gefühlen, ich gehe nicht nach dem, was mir eine Bewegung vorsagt, ich gehe nicht nach dem, was eventuell eine Gemeinde als Regeln aufstellt, sondern ich gehe nach dem, was Gott sagt. Weil es muss nicht sein, dass das, was die Menschen sagen, auch die frömmsten Menschen, dass es mit Gott übereinstimmt. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und da kann man Leute zerstören, wenn man hier falsch geht. Es geht also darum, nach dem zu trachten, was des Geistes ist. Und ein alter Bruder sagte zu mir, als ich ein ganz junger Kerl war, völlig zerrissen in Anfechtung und in Anfechtungen gefangen, sagte er zu mir, merk dir eines, der Heilige Geist macht grundsätzlich normal. Da kommt dann unweigerlich nicht allzu lange danach die Frage, hat er mir dann auch gestellt, was ist normal? Jetzt kommt das Problem. Ich kann nur aufgrund der Schrift sehen, was normal ist. Römer 12,3. Denn ich sage, Kraft der Gnade, die mir gegeben ist, jedem unter euch, dass er nicht höher von sich denke, als sich zu denken gebührt, sondern dass er auf Bescheidenheit bedacht sei, wie Gott einem jeden Einzelnen das Maß des Glaubens zugeteilt hat. Auf Bescheidenheit bedacht sei, das ist Phroneo. Das heißt, grundsätzlich geht die Bibel davon aus, dass ich letztendlich alles nur vor Gott tue. Dass ich als Gläubiger alles vor Gott regle. Das heißt, ich kann dann bescheiden sein. Bescheiden heißt, ich will nur vor Gott das, was er für mich vorgesehen hat und was anders nicht. Das heißt, was ich gern hätte, interessiert niemand. Sondern ich muss immer fragen, was hast du für mich vorgesehen? Die berühmte Geschichte von Wilhelm Busch, er hatte eine ungeheuer schöne Bibliothek. Weltliche Bücher, geistliche Bücher, ungeheuer breite Bibliothek. In Essen und beim Bomberangriff auf Essen brennt sein Haus aus. Die Bücher sind alle kaputt, ist alles kaputt. Dann steht Wilhelm Busch in der rauchenden Ruine und ist vollkommen frustriert und verzweifelt. Und plötzlich bringt ihm Gott eine Bibelstelle ins Gedächtnis. Und dann zuckt er zusammen und sagt im Gebet, warst du das, Herr? Und dann wird er ganz ruhig und sagt, du darfst das. Wisst ihr, das ist Phroneo in positivem Sinne. Was du willst, das soll geschehen. So wie du willst, dass bei mir alles abläuft, so soll es geschehen. Nicht wie ich will. So wie ich will, das ist der Petrus. Das ist im Teufel sei Falle. So wie Gott will, das ist biblisch. Und Paulus sagt, ich will, dass ihr so denkt, und zwar alle gleich, wie es richtig ist. Das heißt, so wie Gott will. Also um das geht's letztendlich. Und hier Bescheidenheit heißt zum Beispiel in meiner Gesinnung, in meiner Einstellung, ich brauche nie für meine Ehre kämpfen. Ich muss nie für mein Ansehen kämpfen. Interessiert niemand. Weil er regelt das. Und das ist ein entscheidender Punkt. Da wird man frei von Menschen, frei für sich selber, frei vom Teufel, frei von eigener Ehre und lässt sich nicht mehr verrückt machen. Und ich möchte das auch ganz praktisch zeigen. Nur ein Beispiel. Wenn ich auf einer Konferenz bin, und zum Beispiel ist eine Endzeitkonferenz, das ist bei uns oft so, wir kommen manchmal so, dass wir in keiner guten Verfassung sind. Oder es ist dann oft so, du kommst nicht ins Bett, weil dauernd Diskussionen sind bis in die Nacht und so. Wisst ihr, ich bin dann früher immer hingegangen, egal ob es mir gut ging, meiner Frau gut ging, so, das war alles egal. Ich bin hingegangen mit einer falschen Denkweise und habe gesagt, ich bin einer der Redner, ich muss morgens in der Gebetsstunde sein, wenn die Welt untergeht. Ob ich da was mit kaputt gemacht habe, hat überhaupt nicht interessiert. Weil meine Denkweise war, was denken die Menschen? Wenn du nicht da bist. Und dann musste ich das lernen, den Menschen, meinen Brüdern zu sagen, ich bin morgen früh nicht da. Derzeit so wackelig geht nicht. Und ich habe gedacht, es geht ganz leicht bei mir, bis ich dann festgestellt habe, es gibt kaum was Schwereres, wie das durchzusetzen. Weil plötzlich war mir ja klar, was denken die? Merkt ihr das? Was denken die? Ja, Entschuldigung. was zählt, was die denken oder was Gott denkt. Wissen, jetzt sind wir wieder bei dem, was ist normal. Und dann kannst du bescheiden sein und sagen, ich kann jetzt gerade nicht anders, es tut mir leid. Ich muss dir absagen. Ich kann nicht tun, was du von mir erwartest, aus dem und dem und dem Grund. Ich habe also hier Erfahrungen, die sind schon erschreckend, anders kann man das nicht sagen. Ich habe jetzt gelernt zum Beispiel, für mich, mit meinem sensiblen Gewissen, fast nicht vorstellbar. Es kommt jemand, erzählt mir Unsinn an der Haustür. Früher hätte ich den reingeholt, hätte mit dem stundenlang diskutiert. Ich habe an der Haustür klipp und klar gesagt, dass alles falsch ist und habe die Tür zugemacht. War für mich früher undenkbar. Das zweite Mal habe ich gedacht, naja, das war wie ein Rückfall, jetzt will ich doch einmal nicht so sein, jetzt rede ich doch, dann habe ich doch geredet. Gleiches Ergebnis. Das dritte Mal habe ich das rigoros beendet. Das vierte Mal habe ich es mit einem Satz beendet und dann ist die Tür zu gewesen. Wisst ihr? Ich sage es mal vorsichtig. Nicht, was ich will, nicht mein Denken, sondern was Gott will. Wenn Gott sagt, lass die Finger davon, dann diskutiere ich mit den Leuten nicht mehr, warum ich die Finger davon lasse. Dann sage ich, es geht nicht. Das hört sich jetzt vielleicht radikaler, aber es ist so. Bei diesem Phroneo geht es nur darum, denke ich, wie Gott denkt oder denke ich, wie die Menschen denkt. Also muss ich jetzt in Bescheidenheit einfach sagen, Entschuldigung, ich bin jetzt nicht euer Ansprechpartner. Leute kommen zu mir und sagen, ich bin in größter Not, Sie müssen mir helfen. Die fragen mich gar nicht. Hast du jetzt gerade selber Probleme? Hast du jetzt gerade selber was, wo du regeln musst? Ich habe mal Sachen, wo ich regeln muss, die sind ganz schön heftig und schlimm. Da fragt mich keiner. Wisst ihr, wenn ich dann sage, Moment mal, vor Gott her ist meine Priorität eindeutig, ich muss das, was ich jetzt gerade am Hals habe, selber regeln, sonst geht viel mehr kaputt, ich kann dir jetzt nicht helfen. Dann sind die Leute frustriert. Aber das ist genau das falsche Phroneo. Das heißt, wer entscheidet? Ich oder Gott? Da muss der andere akzeptieren, dass Gott jetzt gerade den Weg für ihn nicht hat. Und das kostet gewisse Selbstverleugnung. Da muss man einfach sagen, dann ist halt so. Römer 12, 16. Seid gleichgesinnt gegeneinander, trachtet nicht nach hohen Dingen, wieder der gleiche Gedanke, sondern haltet euch herunter zu den Niedrigen, haltet euch selbst nicht für klug. Drei Brüder in der Gemeinde, alle ungefähr zur gleichen Zeit zum Glauben gekommen, alle drei Familien miteinander befreundet, alle drei haben Kinder, alle drei Kinder sind in etwa ähnlich. Zwei davon studieren und haben auch Potenzial davor und beim dritten Bruder ist das Kind, das hier in Frage käme, nicht unbedingt hier dafür geeignet. Und dann fängt man an, das Kind wie ein Leistungssportler lehrmäßig zu züchten, dass er das Gleiche erreicht und macht die Leute kaputt. Das ist geistlich völliger Unsinn. Wisst ihr, Bescheidenheit heißt, mein Sohn kann es nicht, meine Tochter kann es nicht. Entschuldigung, ist das schlimm? Das ist halt das, was hier geschrieben steht. Haltet euch herunter zu den Niedrigen. Was machst du? Ich habe Leute in der Gemeinde Jesu, die können nicht in die Gebetsstunde kommen, die können nicht in die Bibelstunde kommen, die können nicht bestimmte Dienste übernehmen wegen ihrem Job. Muss man fragen. Bist du sicher, dass dein Job der richtige ist? Haben mich auch gefragt. Bloß ich konnte es. Ich konnte 14 Stunden arbeiten, bin immer da gewesen. Es geht. Wenn ich das nicht kann, was passiert? Ich habe junge Leute. Jung, das sind oft junge Leute, wo du noch alles steuern könntest, dass sind die Entscheidungen nicht gefallen. Das ist was ganz anderes, wenn deine Entscheidungen schon gefallen sind. Du bist auf der Schiene, da kannst du dich alles hinschmeißen. Das wäre auch falsch. Aber jetzt bist du noch in der Entwicklungsphase. Du könntest jetzt noch alles steuern. Was machst du? Wisst ihr? Haltet euch herunter zu den Niedrigen. Das ist diese Einstellung, das ist das Denken. Ich bin ein junger Mann gewesen, habe von Gott eine Berufung zur Verkündigung, saß auf einer Predigerkonferenz mit den großen Brüdern auf einer Stuhlreihe und dann beugt sich einer dieser großen Brüder zu mir runter und fragt mich so leicht, wohlwollend von oben herab. Was für eine theologische Ausbildung ich denn hätte. Dann habe ich ihm ehrlich gesagt, keine. Ich habe gedacht, der Bruder kippt mir vom Stuhl. Wisst ihr, er hat gedacht, alle, die hier sind, sind hochgezüchtete, theologisch geschulte Leute. Auf die Idee, dass Gott Leute beruft, die nicht theologisch gezüchtet sind, kann man gar nicht. Dass Gott sagt, das, was vor der Welt hoch ist, verwirft er. Er erwählt, wen er will, zu welchem Dienst, wie er will, was er vorhat. Auf die Idee kann man gar nicht. Mutter, das Denken kann vollkommen schablonenhaft sein. Ich habe meinem Bruder bewiesen, dass er völlig daneben liegt, was er nicht wusste, mit dem entscheidenden Professor, wo er davor völlig abhängig war. Mit dem hatte ich die Klinge gekreuzt und der Professor musste Rückzieher machen. Also ich als Laie, da hat Gott gewirkt, das kann ich ja nicht normal. Dann sagt der Bruder zu mir, als wir in der Diskussion waren, der wusste das nicht, du hast nicht studiert. Und ich sage, Entschuldigung. Und trotzdem hast du nicht recht und dein Professor gleich gar nicht. Er hat den Rückzieher gemacht, habe es ihm erklärt. Dann ist er wie zurückgeprallt. Versteht ihr, das Problem ist ja einfach. Denke ich, wie Gott denkt oder denke ich, wie die Welt denkt? Muss ich in der Gemeinde weltliche Methode einführen? Muss ich Dinge einführen, um die Leute zu locken? Muss ich mich in der Zeitung bringen, wie der Hasen oder der Fußballverein? Muss ich einen Bericht schreiben, wie hatte die Gemeindeversammlung? Muss ich das? Es geht die Welt einen Dreck an. Entschuldigung, wie ich so sage. Es geht die nichts an. Ich gehöre zu einer anderen Welt. Ich gehöre zum Reich Gottes und die Welt hat mit uns nichts zu tun. Wisst ihr, das ist halt die Frage, wie denke ich? 1. Korinther 4, 1 bis 6 zeigt das Ganze nochmal, indem die Bibel zeigt, dass der Mensch treu sein muss, Gott gegenüber, nicht dem Menschen gegenüber, Gott gegenüber, dass man nicht übers Geschriebene hinausgehen darf, da man sich selber nicht beurteilen kann, da steht die ganze Palette. Aber gehen wir weiter, wie die Bibel das Wort benutzt. Römer 14, 6. Wer auf den Tag achtet, der achtet darauf für den Herrn. Wer nicht auf den Tag achtet, der achtet nicht darauf für den Herrn. Wer isst, der isst für den Herrn, denn er dankt Gott. Und wer nicht isst, der enthält sich der Speise für den Herrn und dankt Gott auch. Das heißt, es geht hier darum, Tage zu halten, Speisevorschriften zu halten. Es geht hier darum, bestimmte Dinge zu tun. Wie denkt Gott? Und die Bibel ist hier ganz einfach und sagt, egal ob es jemand macht oder nicht macht, der tut es für den Herrn. Ich kenne Gemeinde und Bewegungen, ich kann die so schockieren, dass sie mich nicht mehr predigen lassen. Ich darf nur bei der Verkündigung einmal in den Raum reinwerfen. Ich habe kein Problem, wenn dir jemand Blutwurst isst. Wisst ihr, was dann passiert? Oh, Apostelgeschichte 15. Wie kannst du das sagen? Du verstößt gegen das Wort Gottes. Muss ich sagen, Entschuldigung, Apostelgeschichte 15, da steht im Vers danach, denn, da wird begründet, weil sie sich in der Synagoge versammelt haben. In Kolosser 2, Vers 16 sagt, niemand soll euch richten, wegen Speise ist. Und kann ich Ihnen erklären, dass ich esse das nicht, weil ich es nicht mag. Das ist ein wunderbarer Schutz. Aber wisst ihr, merkt ihr hier, Speisetage. Bei uns sind Leute weggegangen, weil ich keine Feiertage halte. Und weil die Gemeinde keine Feiertage hält. Wir halten gar keine Feiertage. Ich finde der Bibel keine Feiertage. Warum soll ich Feiertage halten? Entschuldigung. Ist das jetzt geistlich? Ist das menschlich? Oder was ist das? Wenn ich 1. Korinther 4, Vers 6 nehme, nicht über das Geschriebene hinauszugehen, dann sage ich, dann mache ich in der Gemeindepraxis nichts, was die Bibel nicht nennt. Also habe ich keine Feiertage. Ich mache es mal ganz einfach. Heiligabend. Heiligabend ist ein Montag, dann ist bei uns nichts. Heiligabend ist Sonntag, dann ist bei uns am Sonntagmorgen Versammlung wie jeden Sonntag und sonst nichts. Heiligabend ist Mittwoch, dann ist bei uns Bibelstunde oder Gebetsstunde wie immer Mittwoch. Wir hatten keine Feiertage. Jetzt kommen sie wieder andere und sagen, wir gehen weg, weil Albstadt so ungeistlich ist, dass keine Feiertage hält. Dann muss ich sagen, Entschuldigung, wer ordnet denn an, was Feiertage sind? Du, ich oder der Herr? Der Herr hat nichts angeordnet. Wisst ihr, immer, wie gefährlich das Phroneo ist, das Denken. Man denkt so schnell, wie man selber empfindet, anstelle, dass man guckt, ob das biblisch richtig ist oder falsch ist. ich habe eine Schwester, die erträgt nicht, wenn eine andere Schwester singt. Da habe ich sogar Verständnis dafür, weil die singt ja schon schrill. Aber trotz allem Schriller ist sie hochbegabt. Und es ist höchstes Niveau. Aber die andere Schwester kann das nicht ertragen. Da habe ich Verständnis. Sie macht es nicht, wenn sie falsch denkt, sondern wenn sie sich erträgt. Das ist was ganz anderes. Aber wenn sie jetzt sagt, so eine Art von Gesang mag ich nicht, dann kommen wir in eine gefährliche Sache rein. Da muss ich sagen, sagt Gott auch, dass so ist. Römer 15, 5. Der Gott des Ausharrens und des Trostes aber gebe euch untereinander eines Sinnes zu sein, Christus Jesus gemäß. Jetzt sagt er plötzlich, das Denker ist Christus Jesus gemäß. Das heißt, ich soll denken, wie der Herr Jesus gedacht hat. Jetzt kommen wir zu einem wichtigen Punkt. Darf ich euch ehrlich fragen, wer weiß, wie der Herr Jesus gedacht hat? Wie hat er denn gedacht? Der Herr Jesus war während seinem ganzen Wirken unter dem mosaischen Gesetz, das steht im Galater 4, die ersten 7 Verse. Das heißt, als der Herr Jesus auf der Erde war in Jerusalem, auch mit den Pharisäern, galt das mosaische Gesetz. Man bringt in Johannes 8 eine Ehebrecherin zu ihm. Interessanterweise im Ehebruch ergriffen und man bringt den Mann nicht, sondern nur die Frau. Da sieht man schon, dass er Lumperei war. Dass also böse war. Der Jesus geht hin, das kann man beweisen mit dem Jeremia 17, schreibt die Namen der Pharisäer mit dem Finger in den Boden und die wissen, was er tut, weil die haben gewusst, was er macht. Die kannte der Jeremia 17 und geht alle von ihrem Gewissen überführt hinaus und lassen die Frau in Ruhe. Und dann sagt der Herr Jesus, zu Deutsch hatte ich niemand verurteilt, er sagt, nein, so verurteile ich dich auch nicht. Geh hin und sündige hinfort nicht mehr. Er sagt, du musst mit der Sünde brechen, aber ich verurteile dich nicht. Jetzt sage ich es mal ganz vorsichtig. Wenn ich jetzt ein Pharisäer wäre, was hätte ich gesagt? Nach dem mosaischen Gesetz muss die Frau sterben. Der Mann aber auch. Den haben sie laufen gelassen. Das heißt zu Deutsch, Christus Jesus gemäß heißt, er als der Sohn Gottes, er als die Erfüllung des mosaischen Gesetzes, er, der alles tut, alles getan hat, er entscheidet. Und damit ist das, was er gesagt hat, entscheidend und nicht das, was Menschen sagen. Wenn ich so lerne, wie der Herr Jesus denkt, dann letztendlich kommt man in eine Haltung hinein, wo man langsam aber sicher beginnt, biblisch so zu denken, wie Paulus meint. Und wenn das ihre Gemeinde nicht einer macht, sondern alle, dann hast du das Paradies auf Erden, was wir ja nicht haben. Weil eben nicht alle so denken, das ist das Problem. 1. Korinther 13, 11. Als ich ein Unmündiger war, redete ich wie ein Unmündiger, dachte wie ein Unmündiger, urteilte wie ein Unmündiger. Als ich aber ein Mann wurde, tat ich weg, was zum Unmündigsein gehört. Wisst ihr, das ist ganz einfach. Die Bibel sagt, du musst so denken, wie Gottes will. Du darfst auch nicht wie ein kleines Kind denken, geistlich, sondern du musst geistlich denken wie ein Erwachsener. Und darum sagt er, das Wachstum geht über den Unmündigen, das ist Kleinkind, zu dem Kind, wo Verständnis hat. Kleinkind hat keins, aber dann ein Jugendlicher hat Verständnis bis hin zum Erwachsenen in Christus. Das heißt, Gott will, dass wir im Denken erwachsen werden. Und hier siehst du dann was ganz Einfaches. Paulus erklärt hier und sagt, als ich erwachsen wurde geistlich, tat ich das hinweg. Das Unmündige. 2. Korinther 13, 11. Die Frage ist halt, was ist unmündig? Unmündig ist alles, was der Mensch tut, wegen seinem geistlich-religiösen Empfinden. Alles, was der Mensch tut, aus menschlichen Gründen, aus charakterlichen Gründen, aus Gründen seiner Erfahrung, aus Gründen seiner Vergangenheit und nicht das, was Gott sagt. So einfach ist es. 2. Korinther 13, 11. Im Übrigen, ihr Brüder, freut euch, lasst euch zurechtbringen, lasst euch ermahnen, seid eines Sinnes, haltet Frieden, so wird der Gott der Liebe und des Friedens mit euch sein. Das heißt, er sagt hier, zu dem Gesamten gehört, da man sich zurechtbringen lässt. Zurechtbringen heißt, wisst ihr, was heißt? Buße. Wisst ihr, was Buße heißt? Buße ist nicht büßen, Buße ist nicht in Reue weinen, Buße heißt ganz einfach, das Griechisch ist so ein einfaches Wort, Metanoia. Meta ist mit. Noia, da steckt die Wortwurzel Nous, die Gesinnung drin. Das heißt, ich gehe einfach hin und stelle meine Gesinnung, meine Einstellung, mein Phroneo, mein Denker auf die Ebene, wie Gott es zeigt. Das heißt, ich denke so, wie Gott denkt. Das ist Buße. Buße heißt bloß, ich gebe meine falsche Vorstellung auf, ich gebe mein falsches Denken auf und denke jetzt, wie Gott denkt. Wisst ihr, jetzt kommen wir langsam an die gefährlichen Dinge. Galater 5, 9. Ein wenig Sauerteig durchsäuert den ganzen Teig. Jetzt erklärt er das. Ich treue euch zu in dem Herrn, dass ihr nicht anders gesinnt sein werdet. Wer euch aber verwirrt, der wird das Urteil tragen, wer es auch sei. Ist euch das eh aufgefallen? Wo kommt der Sauerteig her? Wisst ihr, wir haben ja gelehrt, falsch, falsche Lehre. Wir haben praktiziert, indem wir gesagt haben, Sauerteig ist die Sünde. Wir haben gesagt, der Sauerteig kommt durch Sünde, durch falsche Lehre. Hier sagt die Bibel was völlig anderes. Sie sagt, es kommt durch die Gesinnung. Die Gesinnung verdirbt das Geistliche. Die Gesinnung kann einen Sauerteig auslösen. Dass da dann in der Endphase Sünde, falsche Lehre und alles herauskommt, das ist richtig. Aber in der Wurzel fängt das alles an mit dem falschen Denken, mit der falschen Gesinnung. Also von daher haben wir vielleicht das gefährlichste Thema, das die Bibel überhaupt über geistliche Dinge kennt, nämlich falsches Denken. In Albstadt war ein Ältester einer Gemeinde, sind die offenen Brüder. Und der Bruder war das erste Mal in Albstadt, der hat Albstadt nicht gekannt, der wusste nicht, dass bei uns alles normal ist. Und dann betet tatsächlich eine Schwester. Er hat noch Glück gehabt, dass bloß eine gebetet hat. Er hätte auch drei oder vier oder fünf beten können. Auf jeden Fall betet die Schwester. Dann kommt er hinterher völlig aufgeregt zu mir und sagt, eine Panne ist passiert. Da hat eine Frau gewagt zu beten praktisch. Das hat er gemeint. Entschuldigung. Die Bibel sagt von der Frau, wenn sie aber betet oder weiß sagt. Die Bibel lehrt überhaupt nicht, dass eine Frau nicht beten darf. Sie sagt, sie soll schweigen und zu Hause ihren Mann fragen. Sie soll nicht diskutieren, aber sie darf beten und sie betet in der Versammlung. Das ist völlig normal. Wisst ihr, und jetzt kommen wir eben zu dem Punkt, wo man im Endeffekt dann sagen muss, wenn ich jetzt hier etwas mache, nach meinem eigenen Empfinden oder nachgebe, dann bringe ich langfristig Sauerteig. Dann lasse ich die Frau nicht mehr beten, vor Gott, öffentlich. Hat Gott gesagt, dass er die Frau nicht beten hören will in der Versammlung? Nö. Die Frau soll nicht lehren, die Frau soll sich keusch und züchtig gebären, sie soll mit allem so sein, wie es die Schöpfungsordnung sagt, sie soll sich auch hier den Brüdern unterordnen, aber die Bibel sagt nirgends, dass sie nicht beten darf. Steht nirgends. Und dann gehe ich so weit, dass ich zum Geschriebenen etwas hinzutue, das heißt meine eigene Meinung, und damit verstoße ich gegen 1. Korinther 4, Vers 6. Das ist falsche Denkweise. Da muss ich Buße tun. Buße tun heißt, ich berichtige das wieder, dass ich es wieder in Ordnung bringe. Und so gibt es viele, viele Beispiele, wo ich einfach meinem religiösen Empfinden nachgehe. Was habe ich gekämpft mit den Brüdern wegen solche Dinge wie, man darf bei einer Taufe keine Hände auflegen. Kennt die Bibel nicht. Man darf bei einer Hochzeit keine Hände auflegen. Entschuldigung, ich sage es mal so, wenn ich jetzt Handauflegung untersuche von der Bibel, dann ist sie Identifikation. Zum Beispiel, wenn ich jemand aufs Missionsfeld aussende, dann lege ich ihm die Hände auf, laut Apostelgeschichte 13, und sende ihn aus. Und damit sage ich, ich identifiziere mich völlig mit dir und sende dich aus, wenn ich selber gehen würde. So stehe ich hinter dir. Und er sagt, ich lass mich von dir aussenden und glaube, dass du völlig hinter mir stehst und lass mir von dir die Hände auflegen, weil ich glaube, dass du sauber bist geistlich, weil man kann Schmutz übertragen durch Handauflegung. Und ich mach's gleich, ich lege ihm die Hände auf und sage, ich lege ihm dir die Hände auf, weil ich glaube, dass du völlig in Ordnung bist und sende dich, wie wenn ich selber gehen würde. Das ist biblisch. Aber Entschuldigung, ich will mich weder mit mir Ehepaar eins machen, noch will ich sie irgendwo hinsenden. Versteht ihr? Die Bibel kennt drum keine Handauflegung. Aber ihre Taufe nicht. Also es ist halt die Frage, warum tun die Leute das? Das ist Überfrömmigkeit. Wisst ihr, Überfrömmigkeit. Warum gehen die Leute hin und sagen am Schluss vom Gottesdienst, der Herr segne dich, der Herr behüte dich, der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir, 4. Mose, der aaronitische Segen. Denken alle, wie wunderbar fromm. In Epheser 1, Vers 3 steht, wir sind gesegnet mit jedem geistlichen Segen in der himmlischen Welt in Christus. Er wünscht mir etwas, was ich schon lange habe. Im Prinzip müsste ich mich melden und aufstehen und sagen, Entschuldigung, lieber Bruder, ich kann deinen Wunsch leider nicht annehmen, weil ich habe es schon. Wenn du mir aber wünschst, dass ich eine geistliche Haltung einnehme, dass dieser Segen vollständig wirkt, dann sage ich Amen. Aber wie, versteht ihr, wir haben uns daran gewöhnt, dass wir dauernd denken, geistlich denken und Dinge tun, die biblisch gar nicht da sind. Zu meiner Zeit hat man in der Heiligungsbewegung gebetet. Herr Jesus, bedeck mich mit deinem Blut. Dann haben wir geglaubt, jetzt bin ich völlig geschützt gegen jede Finsternis mehr. Was für ein Unsinn. Ich habe das auch geglaubt und da habe ich immer unter das Blut gestellt und bin dem Teufel in jede Falle reingelaufen, in jedes Messer. Das ist mal ganz einfach, die Bibel kennt es nicht. Sie sagt, in Christus bin ich sicher. Ich muss in Christus bleiben. Ich muss die Waffenrüstung des Geistes anziehen, so wie es Epheser 6 ab 12 sagt, Schwert des Geistes, nämlich das Wort Gottes, Schild des Glaubens, Helm des Heils, Brustband der Gerechtigkeit, Gürtel der Ehrlichkeit, die Lenden sind die Ehrlichkeit und die Füße gestiefelt zu evangelisieren. Das heißt, ich muss die geistliche Haltung einnehmen, dann hat der Teufel keine Macht in mir. Johannes 14, 23 bis 30 zeigt es auf. Da sagt der Jesus, in mir hat er nichts, der Teufel, der Fürst dieser Welt, in Christus. Aber doch nicht mit so einem Gebet. Und dann sage ich den Leuten, ihr müsst aufhören mit dem, das ist Magie. Oh, sind völlig entsetzt. Karl Harman, du bist ja, bin ich abgefallen, ich bin Irrlehrer. Und ich muss sagen, Entschuldigung. Und dann muss ich die Leute fragen, darf ich euch was fragen? Hat Gott es vergessen, in der Bibel reinzuschreiben? Es steht nicht drin. Hat er es vergessen? Oder habt ihr es hinzugedichtet? Habt ihr keine Angst vor Offenbarung 22, wehe dem, der hinzutut? Genauso wie dem, der hinwegtut. Wisst ihr, wir können schön fromm alle miteinander wunderbar auskommen, aber sobald du diese Dinge angehst und da den Finger drauflegst, dann kommt das langsam raus. Und dann kommt raus, was wir für falsche Denkmuster haben. Wir haben zu viele Denkmuster, die nicht biblisch sind. Da kommen die Leute und sagen, jetzt machen wir einen Jüngerschaftskurs. Und ich sage, wunderbar, wo steht das? Jetzt machen wir das, machen wir jenes. Und dann sage ich, in der Bibel steht genau 6 Dinge, die die Gemeinde tut. Apostelgeschichte 2, 40 bis 42. Dort steht glasklar, sie haben die Leute gepredigt, lasst euch versöhnen mit Gott. Sie haben evangelisiert. Sie haben die Gläubigen gewordenen als Erwachsene getauft. Das ist Außerverhältnis. Im Innerverhältnis blieben sie in der Lehre der Apostel, im Bibelstudium, im Brotbrechen, Abendmahl, in den Gebeten, also gemeinsames Gebet, persönliches Gebet, und in der Gemeinschaft, die entsteht laut 1. Johannes 1, 7 bis 9, wenn wir im Lichte wandeln. Das ist die Aufgabe der Gemeinde. Warum geht die Gemeinde dauernd hin und versucht, statt das von ganzem Herzen zu tun, immer neue Dinge zu tun, die meistens aus Amerika kommen? Naja, ich sage nicht, dass alles schlecht ist, was aus Amerika kommt, aber es kommt halt schon interessanterweise meistens von Amerika. Wisst ihr, Management. Ich habe 43 Jahre für Bank gearbeitet, lange Zeit auf der Schiene Landesbank. Ich rieche nach 3 Sekunden, wenn in der Gemeinde Jesu Management auftaucht. Ich bin allergisch dagegen. Ich habe es in der Firma gehasst. Und ich mag es in der Gemeinde Jesu genauso wenig, weil es völlig falsch ist. Wisst ihr, Phroneo, was Paulus sagt, ihr sollt eines Sinnes sein, nämlich dem Richtigen, heißt, ich werde jetzt eifältig dem Herrn gegenüber. Ich glaube, dass alles, was der Herr gesagt hat, hier drin steht. Ich glaube aber auch, dass alles, was er nicht gemeint hat, nicht drinsteht. Also lasse ich meine Finger weg von allem, was nicht drinsteht. Aber das, was er gesagt hat, das tue ich. Wisst ihr, jetzt kommen wir so langsam zur Buße. Ich ändere meine Gesinnung, meine Einstellung und schraube sie zurück auf die Heilige Schrift. Philipper 1, 7. Es ist ja nur recht, dass ich von euch allen denke, weil ich euch im Herzen trage, die ihr alle sowohl in meinen Fesseln als auch bei der Verteidigung und Bekräftigung des Evangeliums mit mir Anteil an der Gnade habt. Das heißt, dieses Denken beurteilt den anderen Gläubigen nach den Maßstäben Jesu Christi, nach dem Maßstab Jesu und nicht nach meiner letztendlich Meinung. Wisst ihr, die Bibel sagt, du sollst den anderen annehmen, wie Jesus ihn angenommen hat. Dann gibt es keine Sympathie mehr in der Gemeinde. Ist euch das klar? Keine. Wenn ich sehe, wie, was der Gemeinde sympathiemäßig läuft, dann schüttelt es mich. Soll ich es mal spöttisch sagen? Zwei Brüder haben beide ein bisschen Faible für Gartenmöbel und dann entsteht hier Gemeinschaft über die Gartenmöbel. Weil immer, wenn sie sich treffen, können sie wunderbar über Gartenmöbel sich austauschen. Dann kommt der dritte Bruder, der geistlich gesinnt ist, der kann nicht über Gartenmöbel und dann ist der weg, wird isoliert, weil er kein Gartenmöbelmann ist. Ist das die Gemeinschaft des Heiligen Geistes? Versteht ihr? Das ist die Gemeinschaft des Baumarktes, versteht ihr? Das hört sich jetzt vielleicht lustig an, aber es ist böse. Es ist böse, es ist diese falsche Denkweise. Philipper 2,5, wir haben es vorher gehört. Denn ihr sollt so gesinnt sein, da steht Phroneo. Wie es Christus Jesus auch war. Und was kommt jetzt? Der in der Gestalt Gottes war, es nicht für einen Raub festhielt, Gott völlig gleich zu sein, der sich entäußerte, Knechtsgestalt annahm, bis zum Tod am Kreuz. Das heißt, ich soll mich erniedrigen, wenn es um das Reich Gottes und um meinen Dienst geht, den Gott von mir will, soll ich mich notfalls erniedrigen. Das ist die Gesinnung, die Gott will. Das ist die Denkweise. Nicht dieses menschlich Hochtrabende. Philipper 3,15. Lasst uns alle, die wir gereift sind, so gesinnt sein, wenn ihr über etwas anders denkt, Phroneo. So wird euch Gott auch das offenbaren. Doch, wozu wir auch gelangt sein mögen, lasst uns nach derselben Richtschnur wandeln und dasselbe erstreben. Wenn ich die Bibelstelle jetzt wirklich biblisch ernst nehme, dann heißt es, alle erwachsenen Gläubigen sollen Phroneo die gleiche Gesinnung haben. Sie sollen alle beurteilen, was Gott als wichtig, was Gott als normal, was Gott als richtig anzeigt. Dazu müssen sie die Bibel studieren. Wenn jetzt unterschiedliche Meinungen sind unter den Gläubigen, wenn jemand anders denkt, dann sagt er nicht, der muss weg. Der ist nicht in Ordnung, den muss man verwarnen. Dann sagt die Bibel, so wird euch Gott auch das offenbaren. Er sagt also, wenn ihr alle richtig steht, die richtige Gesinnung habt, die richtige Denkweise, Phroneo, die er will in Philipper, sagt er, dann regelt sich die Unterschiedlichkeit der Denkweise und der lehrmäßigen Seite regelt sich nach kurzer Zeit. Ihr müsst euch ertragen auf Deutsch. Er geht aber weiter. Und er sagt nämlich, Gott wird dann jedem Einzelnen, wenn er richtig denkt, offenbaren, wie es richtig ist. Das muss ich mir vorstellen. Doch wozu er auch gelangt sein mögt, egal wo jetzt jemand gerade lehrmäßig oder von der Hingabe her steht, lasst uns nach derselben Richtschnur wandeln, nach dem Wort Gottes, und dasselbe erstreben, nämlich genau so zu denken, wie Gott denkt. Entschuldigung, wenn man den Vers ernst nimmt, gibt es wegen 99%, wo heute die Gemeinde sich die Schädel einschlagen, keinen Streit mehr. Ich trenne mich dann von meinem Bruder, wenn er die Gottheit Jesu leugnet, das ist gar keine Frage. Schau, was ganz anderes. Ich trenne mich, wenn bestimmte Brüder Sünde duldet, die Bibel verwirft, dann trenne ich mich natürlich. Das ist gar keine Frage. Aber ich trenne mich doch nicht wegen unterschiedlicher Ansichten. Wisst ihr? Und da muss ich sagen, zu mir kam ein Bruder und hat gesagt, den anderen müssen wir aus der Gemeinde ausschließen. Warum? Er rebelliert, er macht Ärger hier, da, dort. Dann habe ich ihm 2. Timotheus 2, 24, 25 aufgeschlagen, wo drin steht, du musst ihn ertragen. Der Bruder war völlig enttäuscht von mir, dass ich von ihm verlangt, dass er den anderen erträgt. Ich habe gesagt, ich stelle den nicht unter Gemeindezucht, du musst ihn ertragen, und ich auch. Mich hat es viel mehr betroffen wie ihn, ich muss ihn ertragen. Und letztendlich hat Gott dann das geregelt. Philipper 3, 15, 16, Zentralpunkte, 4, 2, merkt ihr etwas, das Phroneo ist ganz stark im Philipperbrief. Ich ermahne Euodia und ich ermahne Syntyche, eines Sinnes zu sein im Herrn. Entschuldigung, jetzt hat die Schwester X mit der Schwester Y eine Spannung. Wer von uns hat den Mut, aus dem Urlaub eine Urlaubskarte zu schreiben? An die Gemeinde, nicht an die zwei. Wir wünschen, dass die Gemeinde weiter im Segen Gottes lebt und alles wunderbar ist. Und dich, Schwester X und dich, Schwester Y, ermahnen wir, dass ihr euren Streit beendet. Wer wagt es? Niemand. Merkt ihr das? Wir sind alle nicht gesinnt wie der Paulus.
Wir sind alle feige. Versteht ihr? Das ist die Denkweise dieser Welt.
Paulus macht es.
Er macht es, ihr müsst euch vorstellen, er macht es in einer guten Gemeinde. Sagt er eiskalt:
Euodia, Syntyche, ich will, dass ihr eines Sinnes seid. Dass ihr gleich denkt. Dass ihr eure Streiterei, euren Reiz, das, was euch nicht passt, dass ihr das beendet.
Wisst ihr, wenn ich das alles lese, dann wird es mir ganz anders. Dann gucke ich wie in den Spiegel und sage, naja, was ist mit meiner Phroneo, mit meiner Denkweise? Gibt es gar vor Gott hier Grund, Buße zu tun? Philipper 4,10. Ich habe mich aber sehr gefreut im Herrn, dass ihr euch wieder so weit erholt habt, um für mich sorgen zu können. Ihr habt auch sonst daran gedacht, und das ist ein ganz zentraler Punkt, aber ihr wart nicht dazu in der Lage. Wisst ihr, jetzt kommt plötzlich das Interessante. Er sagt, die richtige Denkweise ist, das Wesentliche sein zu lassen und für den anderen Gläubigen zu sorgen, ihm zu helfen, ihn zurechtzubringen. Wisst ihr, das ist ganz einfach. Dann räume ich ihm auch manche Hindernisse aus dem Weg, wo ich vielleicht geistlich denken würde, naja, der ist ja vollkommen unreif, jetzt werde ich ihm eine Lektion erteilen. Gerade das Gegenteil ist, ich räume ihm das Hindernis aus dem Weg, dass er keinen Anstoß hat. Ich könnte einen Bruder einladen, der genau das, wo er falsch denkt, wegräumt. Jetzt merke ich aber, innerlich wäre er nicht reif, der würde dran zerbrechen, also lade ich den Bruder nicht ein. Denke ich, wie ein Mensch denkt, lade ich den Bruder ein. Denke ich, wie Gott denkt, lade ich den Bruder nicht ein. Mutter, ich muss vor Gott klären. Ist es dran oder nicht? Kolosser 3,2. Trachtet nach dem, was droben ist und nicht nach dem, was auf Erden ist. Das ist die Zusammenfassung. Denke himmlisch, also biblisch, mehr Jesusgemäß und nicht menschlich. Wisst ihr, da gehört Ehrlichkeit dazu. Keine Dummheit, aber Ehrlichkeit. Wisst ihr, du musst auch manchmal die Leute sagen, warum du mit ihnen nicht zusammenarbeitest. Du kannst immer schöne Argumente haben. Och, ich gehe jetzt meinen Weg im Reich Gottes, du gehst deinen Weg im Reich Gottes, jeder kämpft an seiner Front und so. Wisst ihr, ich habe das alles hinter mir. Du musst hingehen und sagen, Der Grund ist der Grund, warum ich nicht mit dir zusammenarbeite. Du kannst ihn berichtigen oder nicht. Ich kann, solange du die Einstellung hast, Einstellung, denken, solange du das hast, nicht mit dir zusammenarbeiten. Das muss auch biblisch so sein, dass die Bibel sagt, in solchen Fällen nein, in allen anderen Fällen okay. Wisst ihr, wenn ich jetzt zurückgehe zu unserem Text, und der Paulus mir nochmal anguckt, dann sagt er doch was ganz Einfaches. Er sagt, das wäre für ihn als der, der die Gemeinde aufbaut, völlige Freude, wenn sie gleiche Gesinnung hätten. Und das ist Philipper 3. Wisst ihr, das ist Philipper 3 im tiefsten Sinne des Wortes, ab 15 bis 16. Er sagt, wenn ihr reif seid, dann seid so gesinnt, dass ihr auch selbst wenn ihr über etwas anders denkt, euch nicht zerfleischt, sondern vor Gott jeder das bewegt, bis Klarheit ist. Und dann akzeptiert, wie Gott es zeigt. Und egal, wo ihr jetzt gerade steht, ihr müsst nur die gleiche Richtschnur haben, das Wort Gottes allein, nicht drüber hinausgehen, nicht zurückbleiben, und müsst dasselbe erstreben, voll Erkenntnis des Wortes Gottes. Nämlich das, was Gott sagt, was normal ist und nicht normal ist. Wisst ihr, was das heißt, biblisch gesehen? Ich spiele keine Rolle mehr bei diesen Dingen. Gott hat es sagen. Und dann kommen manche zu mir und sagen, ja, aber du weißt doch gar nicht. Wer soll ich jetzt wissen? Ist doch so schwer, was Gott sagt. Dann muss ich sagen, ja, manchmal ja. Dann muss ich sagen, dann musst du alles auf Eis legen, bis es klar ist. Dann musst du vor Gott, dann musst du die anderen Dinge wegtun, vor Gott es klären, bis es klar ist. Das ist eine Sache zwischen mir und Gott, dann tust du gar nichts. Der Jesus ist das Haupt der Gemeinde. Er entscheidet. Das, was ich jetzt sage, sage ich schweren Herzens. Wenn Phroneo nicht ihrer Gemeinde gleich
geschaltet ist. Nicht im Sinne von menschlich organisiert, das ist eine Sekte, sondern gleichgeschaltet ist, dass man das Gleiche erstrebt. Wie der Paulus in Philipper 3 sagt, wenn man das nicht tut, dann hast du in der Gemeinde dauernd unterschwellig den Streit, dann hast du dauernd unterschwellig die Frustrationen, dann hast du wie in Korinth Lagerbildung. Und ich sage es mal ganz, ganz brutal. Wenn sich die falsche Denkweise nachhaltig durchsetzt, dann hast du am Schluss eine Sekte. Das ist Fakt. Weil dann werdet ihr auch anfangen, langsam die Person Jesu nicht mehr so zu sehen, wie die Bibel sagt. Dann ist nicht mehr der Herr Jesus das Wichtigste, sondern dann sind die anderen Dinge das Wichtige. Von daher fängt es eigentlich ganz einfach an, wenn ich sage, ich will, dass wir alle eines Sinnes seid. Wer muss anfangen? Ich. Ich muss sagen, Herr, was ist normal? Ich muss sagen, Herr, wie siehst du mich? Ich muss sagen, zeig mir, ob ich mich von der Denkweise her verrannt habe. Bin ich falsch von Phroneo, von dem Denken her? Wo denke ich, wie die Welt denkt? Das geht ja noch sogar. Aber wo denke ich, wie der Teufel denkt? Wisst ihr? Wo bin ich dem Teufel in die Falle gelaufen? Wo bin ich ein Werkzeug? Wo werde ich missbraucht? Ich will dir dienen und sonst niemand. Das tut manchmal weh. Da muss man vor Gott stehen bleiben, bis man Klarheit hat und bis das Herz zur Ruhe kommt über der Schrift. Aber da kommt eigentlich das Nächste. Jesaja 25, wehe dem, der Gutes böse und Böses gut nennt. Dann muss man den Mut haben, das ganz klar zu vertreten, auch nach außen. Ich habe es jetzt gemacht bei einer Gemeinde, wo ich Kirchengeschichte gemacht habe. Ich warte immer noch, dass der Sturm der Empörung kommt. Irgendwann kommt er, ist mir schon klar. Ich habe mich einfach entschlossen, dass ich nicht mehr Theater spiele. Ich spiele auch kein Verstecker mehr. Ich sage ganz offen, was ich denke. Ich sage ganz offen, was biblisch nicht da ist und nicht richtig ist und falsch ist. Das muss man einfach sehen. Und dann wird sich zeigen, was passiert. Wenn du dann einsam wirst, nicht mein Problem. Das hat Gott dann gewirkt. Aber er will, dass ich vor ihm richtig denke, richtig eingestellt bin. Und wenn ich denke, wie die Schrift denkt, dann gehe ich nicht übers Geschriebene hinaus. Lasse ich meine Finger weg. Möchte beten. Ja, Jesus, wir danken dir für den Gnadentag. Du sagst im Johannes 2, dass du der bist, der den Menschen in- und auswendig kennt. Du weißt, was im Menschen drin ist. Du kennst unsere Herzen. Du weißt, wie wir oft dir dienen wollen von ganzem Herzen, ganzer Seele und ganzem Gemüte, wie aber unser Charakter dazwischen pfuscht und wie der Feind es ausnutzt und uns auf falsche Fährte führt und wir denken Wunder, wie fromm und ehrlich und gut wir sind. Die Wirklichkeit machen wir alles kaputt. Du siehst das alles. Wir möchten einfach Buße tun in dem Sinne, dass wir zurückkehren, so zu denken, wie du denkst. Und ich bitte dich einfach, dass du uns Gnade gibst beim Bibellesen, dass wir verstehen, was vor dir normal ist, dass wir verstehen, was vor dir gewollt ist, dass wir verstehen, was es heißt, dir, Herr Jesus, dem Lamme zu folgen, wohin du gehst, was es heißt, in deine Fußstapfen zu gehen. Gib uns einfach Gnade. Du weißt, wo jeder steht. Und ich bitte einfach, dass du uns an der Hand nimmst und auf diesem Weg führst, dass du mit uns zum Ziele kommst. Amen.